Wenn ich eine Predigt vorbereite, brauche ich Inspiration. Manchmal kommt die Inspiration ganz von selbst, fast ohne dass ich es merke. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Inspiration mich am Stich lässt. Dann mache ich lieber etwas anderes, bis der Moment der Inspiration wieder eintrifft. Für diese Predigt brauche ich nicht nur Inspiration, ich möchte mich auch auf der Frage auseinandersetzen, was genau Inspiration ist. Ist es eine Art Talent, das einem bei einer bestimmten Aufgabe, einem Projekt hilft, wenn man in die richtige Stimmung dafür ist? Oder ist es vielleicht ein übernatürliches Aspekt? Etwas, das irgendwo wie gegeben wird, wenn man dafür offen ist. Das Wort inspirieren kommt von dem lateinischen Wort inspirare, was wörtlich einatmen bedeutet. Im Wesentlichen geht es darum, Ideen, Energie und Leidenschaft einzuatmen, das uns zum Handeln antreiben. Vielleicht ist auch das Wort Erleuchtung ein gutes Synonym. Manchmal verwenden wir den Begriff Inspiration sehr konkret. Zum Beispiel, wenn wir von der Inspiration der Bibel sprechen oder als Adventisten, wenn wir sprechen von der Inspiration von Frau Ellen White. Aber wir verwenden den Begriff in alle möglichen Zusammenhängen. Wir können uns von der Natur inspirieren lassen, wenn wir nachts einen wolkenlosen Sternenhimmel beobachten oder die Wellen sehen, die am Strand rollen. Wir können uns von Donner oder einfach von der Stille inspirieren lassen. Wir können uns von einem Gedicht oder einen gut geschriebenen Roman inspirieren lassen. Oder durch ein Lied oder eine Symphonie. Manchmal hören wir von Menschen, die durch eine mystische Erfahrung inspiriert wurden. Aber glücklicherweise gibt es auch immer noch Menschen, die durch eine Predigt, ein Gebet oder das Lesen der Bibel inspiriert wurden. Oder durch eine Person aus der Geschichte oder durch jemanden, der uns nahe steht. Es gibt bekannte Menschen, die mich inspiriert haben, um immer noch inspirieren. Präsident Jimmy Carter, der kürzlich verstorben ist, er war vielleicht nicht der erfolgreichste US-Präsident, aber er war ein Idealist und jemand, der seinen Glauben in die Praxis umsetzte. Ich habe immer Angela Merkel, die von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin war, immer sehr bewundert. Sie ist vielleicht nicht von der Partei, die viele von Ihnen gewählt haben oder morgen wählen sollen. Aber für mich war es eine unerschütterliche Frau, die wusste, was sie wollte. Ein Anker der Stabilität. Es gibt andere Menschen in der Politik, die mich inspirieren, auch Menschen, die das nicht tun. Aber auch Menschen außerhalb der Politik, zum Beispiel der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt, ein Mitglied unserer Kirche, die mit 97 Jahren immer noch dirigiert. Und ich traue mich fast zu sagen, ich bewundere auch Papst Franzis. Ich bin nicht immer mit ihm einverstanden, mit was er sagt, aber seine Menschlichkeit inspiriert mich. Und es gibt auch andere, weniger bekannte Menschen, die mich inspirieren, wie zum Beispiel jemand, der seit 14 Jahren tapfer gegen den immer stärker werdenden Krebs kämpft. Und zum Beispiel jemand, der von der Kirche mehrmals sehr ungerecht behandelt wurde, aber trotzdem in ihrer Gemeinde positiv bleibt und weiter für die Kirche arbeitet. Wir können auf vielfältige Weise von allen möglichen Ereignissen uns inspirieren lassen, von Dingen, die wir hören und sehen und von Menschen, die uns far und fern sind. Ein bekanntes englisches Wörterbuch, das Webster Dictionary, definiert Inspiration wie der Prozess der geistigen Anregung, etwas zu tun oder zu erleben, insbesondere im kreativen Sinne. Ja, ist es schwierig, die Inspiration genau zu definieren. Aber mit geistiger Anregung trifft das Webster-Wörterbuch auf einen wichtigen Element. Inspiration hat mit unserem inneren Selbst zu tun. Damit, wer wir sind und wie wir uns ausdrücken wollen. Aber es gibt doch noch eine tiefere Ebene, die letztlich am wichtigsten ist. Ich habe es bereits gesagt, das Wort Inspiration hat lateinische Wurzeln. Inspirare, einatmen. Aber damit gibt es eine Verbindung mit das Wort Spiritus. Das Wort hat eine Reihe von Bedeutungen und Assoziationen, unter anderem mit Alkohol. Aber für jemanden, der etwas über Religion weiß, hat Spiritus eine ganz andere Assoziation. Wer kennt nicht die Worte Spiritus Sanctus, der Heilige Geist? 2 Petrus 1, Vers 21 ist einer der bekanntesten Texte in der Bibel über die Inspiration, über den Ursprung der Bibel. Dieser Text spricht von der Schlüsselrolle des Spiritus Sanctus, des Heiligen Geistes. Die Menschen, die im Namen Gottes sprachen, also die Propheten und Bibelschreiber, benutzten nicht ihre eigenen Gedanken, ihre eigene Fantasie, sondern sie wurden von dem Geist getrieben. Wie hat das also funktioniert? Abgesehen von den 10 Geboten kam kein Teil der Bibel jemals direkt vom Himmel. Es gab keine Engel, die den Bibelschreibern diktierten, was sie aufschreiben sollten. Wir haben keine Erklärung für alle Aspekte. Wir können nicht in einem Laboratorium nachstellen, wie die Inspiration des Wortes Gottes genau funktioniert hat. Was wir wissen, ist, dass es ein Prozess war, der sich über etwa 1500 Jahre erstreckte. Und dass es ein erfolgreicher Prozess war. Im Laufe der Jahrhunderte haben Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen erkannt, dass die Bibel mehr ist als ein menschliches Dokument. Wir können den Inspirationsprozess der Bibel ein wenig nachvollziehen, wenn wir uns das erste Hauptteil des Alten Testaments ansehen, scheint alles darauf hinzudeuten, dass der Prozess mit der mündlichen Überlieferung begann. Und dann wurden die überlieferten Geschichten über das, was in die Antike und in der Zeit der Patriarchen geschehen war, dann waren die gesammelt und aufgeschrieben. Mehrere solche Sammlungen entstanden an verschiedenen Orten. Dann entstanden auch Dokumente von und über Propheten, Lieder und andere Quellen, die schließlich das Alte Testament bilden sollten. Allmählich bildete sich ein Konsens darüber heraus, was zum Kanon gehört und was nicht. Darüber, was wirklich in die Bibel gehört. Dieser Prozess war in Bezug auf das Alte Testament zur Zeit Jesu weitgehend abgeschlossen. Die Zusammenstellung und Abgrenzung des zweiten Hauptteils des Neuen Testaments verlief wesentlich schneller und dauerte kaum 2 Jahrhunderte. An mehreren Stellen würden Geschichten über Jesus, die Evangelien, zusammengetragen, zuerst Markus, dann Matthäus und Lukas, die beide, Matthäus und Lukas, Markus als Quelle nutzten und doch auch andere Geschichten hinzufügten. Und schließlich Johannes. Lukas schrieb neben seinem Evangelium die Apostelgeschichte. Die Apostel schickten Briefe an die Gemeinde, diese wurden oft mit anderen Gemeinden geteilt. Einige dieser Briefe sind enthalten geblieben. Und dann gab es auch noch die Offenbarung, eine besondere Schrift, die eine ganz besondere literarische Struktur hat. Und all das kam zusammen und wurde zum unserem Neuen Testament. So etwa funktionierte die Inspiration. Es war ein Prozess, in dem man sich für Gottes Geist öffnete und sich von ihm leiten ließ, um das zu sammeln, zu bearbeiten, auszuwählen, weiterzugeben und zu bewahren, was schließlich die Bibel würde. Die Bibel selbst sagt sehr wenig über den Inspirationsprozess. In der Tat gibt es eigentlich nur 2 Texte. Die einen Texte habe ich schon erwähnt, 2 Petrus 1, Vers 21, wo es steht, dass die Prophezie nie aus menschlicher Initiative entstanden ist, dass Menschen, die im Namen Gottes sprachen, von dem Heiligen Geist dazu getrieben wurden. Aber dann gibt es auch noch die Texte in 2 Timotheus 3, Vers 16, dass alles, was die Heilige Schrift sagt, ist von Gott inspiriert und kann benutzt werden, um zu lehren, um ihm Irrtümer und Fehler zu widerlegen und zum einen gerechten Leben zu ersehen. Die Bibel ist wirklich ein einzigartiges Buch. Dutzende von verschiedenen Schreibern und andere haben ihre Rolle im Schöpfungsprozess gespielt. Es gibt alle möglichen unterschiedlichen literarischen Stile. Und das hat seine Spuren hintergelassen. Es gibt Dinge in der Bibel, die uns mit historischen Fragezeichen zurücklassen. Es bleiben Fragen, wie man Wissenschaft und Bibel zusammenbringen kann. Vieles bleibt unklar. Und es gibt viele verschiedene Auslegungen bestimmter Teile. Das hat oft zu Kontroversen und manchmal zu heftigen Konflikten geführt. Aber wie gesagt, die Bibel ist und bleibt ein einzigartiger Buch. Es ist einzigartig, weil Gott seine Hand im Spiel hatte, weil der Geist die Menschen angetrieben hat, weil es ein inspiriertes Produkt ist. Hunderte von Millionen von Menschen haben das erfahren. Die Bibel gibt uns Informationen über entscheidende Themen, über Gott und seinen Plan für uns und darüber, wie wir glücklich und im Einklang mit Gottes Willen leben können. Darüber, was sein Sohn Jesus Christus für uns getan hat und jetzt tut. Und über das Wirken des Heiligen Geistes. Über das, was kommen wird. Das Ende der Welt und das ewige Leben im Jenseits. Dieses inspirierte Buch hat unzähligen Menschen in ihrem Leben Orientierung gegeben. Es hat Trost gespendet in Zeiten des Kummers. Es hat Hoffnung in Zeiten der Verzweiflung gegeben. Es hat schon Generationen vor uns inspiriert. Und es inspiriert immer noch einen Großteil der Weltbevölkerung. Sie inspiriert uns, die heute Morgen hier versammelt sind. Das bringt mir nun zu der nächsten wichtigen Frage. Waren nur derjenigen, die vom Geist getrieben wurden und an der Entstehung der Bibel beteiligt waren, waren sie die Einzigen, die jemals inspiriert wurden? Nein. Es gab zum Beispiel auch Propheten, deren Äußerungen nicht in die Bibel eingegangen sind. Und doch waren sie auch wahre Propheten. Sie waren auch Sprachrohre Gottes. Auch sie waren inspiriert. Der römische Redner und Philosoph Cicero schrieb in seinem Buch De Natura Deorum über die Natur der Götter, da schrieb er, kein großer Mann hat je ohne göttliche Eingebung existiert. Kein großer Mann hat je ohne göttliche Eingebung existiert. Meiner Meinung geht hier damit zu weit. Es gab große, bedeutende Männer und Frauen, die viel erreicht haben, aber ob das immer mit Inspiration zu tun hat, das glaube ich nicht. Aber was ist es mit jemandem, wie zum Beispiel der Kirchenvater Augustinus, aus dem 4. Jahrhundert, die mit seinem scharfen Denken und seinen Büchern, die heute noch gelesen werden, eine Inspiration war für die Kirche aller Jahrhunderte? Und war ein Mann wie Martin Luther, die Kirche reformiert hat, war er von Gott inspiriert? War er inspiriert, als er die Bibel in die deutsche Sprache übersetzte? war John Wesley, der Gründer des Methodismus, von Gott inspiriert, und jemand wie Billy Graham oder Mutter Teresa. Ich bewege mich mit solchen Fragen vielleicht auf dünnem Eis. Doch wir können diese Frage nicht ausweichen, selbst wenn wir näher zu Hause bleiben. War Ellen White inspiriert? Sind ihre Bücher auf dieselbe Weise inspiriert wie die Bibel? Die traditionelle adventistische Antwort lautet ja. Sie war inspiriert, aber ihre Bücher sind anders als die Bibel. Sie selbst hat gesagt, ich bin ein kleines Licht, das auf das große Licht hinweist. Ich bin das kleine Licht und dann gibt es ein großes Licht. Also gibt es Unterschiede in der Inspiration? Würden die Bibelschreiber auf eine andere Weise vom Geist geleitet als Ellen White? Es gibt viele Fragen zur Inspiration Ellen Whites. Wir werden diese heute Nachmittag genauer untersuchen. Doch zunächst eine andere Frage. Sind wir manchmal inspiriert in dem, was wir sagen und tun? War ich inspiriert, als ich meine Bücher schrieb? War ich inspiriert bei der Vorbereitung dieser Predigt? Würde ich dabei vom Geist getrieben? Ja, auf jeden Fall wage ich es nicht zu behaupten, dass das, was ich schreibe, tatsächlich auch in die Bibel aufgenommen werden sollte. Nein, aber trotzdem hoffe ich, dass der Geist durch mich spricht. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament hören wir von den Gaben des Geistes. Es gibt mehrere Listen. Die Gaben reichen von der Gabe der Leitung bis zur Gabe, Menschen zu heilen. Und von der Gabe des effektiven Predigens bis zur Gabe der Gastfreundschaft. Das sind nicht einfach Dinge, die wir gelernt haben. Es sind auch nicht Dinge, die wir natürlich in unsere Genen geerbt haben. Es sind Fähigkeiten, die uns vom Geist gegeben werden. Es sind geistliche Gaben. Das ist eine andere Art zu sagen, dass der Geist uns inspiriert. Ich weiß nicht, wie der Geist Sie inspiriert, mit welchen Gaben der Geist euer Leben bereichert hat. Aber vielleicht ist für mich die Tatsache, dass ich einigermaßen fruchtbar bin, wenn ich mich an meinen Laptop setze. Vielleicht ist das ein Charisma, eine geistliche Gabe, ein kleines Zeichen der Inspiration. Inspiration, was es auch immer genau ist, macht etwas mit ihnen. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 erzählt Lukas, was geschah, als am Pfingsttag in Jerusalem die Heilige Geist die Apostel beflügelte. Als sie von Gott, vom Geist berührt wurden, könnten sich die Apostel sogar in Sprachen verständigen, die sie nie gelernt hatten. Die Barrieren zwischen den Menschen fielen weg. Die Apostel waren zusammen und warteten auf ein Zeichen, das sie an ihre Missionararbeit beginnen sollten. Plötzlich gab es einen heftigen Windstoß. Und dann erschien eine Art Flamme, die sich wie Feuerzungen ausbreitete. und auf jenen der Apostel herabkam. Und dann hörten die Menschen um sie herum, wie die Apostel das Evangelium in allen möglichen Sprachen verkündigen könnten. Das ist es, was der Geist tut. Das ist Inspiration. Es ist der Geist, die Menschen in Brand setzt. Neben der Frage, wie wir inspiriert werden, stellt sich die Frage, wie wir unsererseits anderen inspirieren können. Die Apostel könnten das tun, durch den Geist. Ja, was inspiriert mich? Was inspiriert jeden von Ihnen, die heute Morgen hier in unserer Kirche versammelt sind? Aber vor allem stellt sich die Frage, wie inspirieren wir andere? Nachdem wir selbst erfahren haben, dass der Geist uns antreibt, wie inspirieren wir andere? Wir haben den Auftrag, anderen zu inspirieren. Paulus benutzt eine Reihe von Bildern, um uns das zu verdeutlichen. In 2 Korinther 2, Vers 14 lesen wir: Gott sei Dank, dass er uns, die mit Christus eins sind, in seinem Siegerzug mitnimmt und dass er seine Erkenntnis durch uns wie einen angenehmen Duft überall ausbreitet. Über Duft lässt sich viel sagen. Ein Geruch kann irritierend oder gerade unangenehm sein. Aber in diesem Text von Paulus ist es von einem angenehmen Geruch die Rede. Ein Christ riecht sozusagen nach Christus. Wenn niemand in meiner Umwelt merkt, dass ich Christ bin, stimmt etwas ganz und gar nicht. Wenn Sie 10 Jahre lang irgendwo gearbeitet haben und dann jemand unerwartet sagt, ich wusste gar nicht, dass Sie Christ war, ja, dann haben Sie den angenehmen Geruch nicht wirklich genug verbreitet. Ein paar Verse weiter, im selben Kapitel des 2. Korintherbriefes, wird ein anderes Bild verwendet. Da sagt Paulus: Ihr selbst seid unser Empfehlungsschreiben, niedergeschrieben in unseren Herzen, aber für alle sichtbar und lesbar. Ihr seid ein Brief von Christus, von uns gefasst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Die Inspiration beschränkt sich nicht auf das, was wir zu Papier bringen oder in eine E-Mail schreiben, sondern in was für alles sichtbar wird, was anderen in uns und an uns sehen. Christen sollen einen offenen Brief sein, der etwas darüber aussagt, wer der Absender dieses offenen Briefes ist. Ein Brief, der mit Hilfe des Heiligen Geistes geschrieben wurde und andere inspiriert. Ich möchte noch zu einer anderen Geschichte in Apostelgeschichte, Kapitel 19, hinführen. Es erreichte sich in Ephesus. Paulus kehrte nach Ephesus zurück, wo er zuvor langere Zeit gewesen war. Und dort traf er, so steht es, einige Jünger. Wenn wir kurz weiterlesen, scheinen es 12 von ihnen zu sein. Wir erhalten kein klares Bild. Wir wissen nicht, ob sie sich bereits einer Gemeinde angeschlossen hatten oder wie viel sie über die christliche Lehre überhaupt wüssten. Aber dann stellt Paulus ihnen eine Frage. Hat ihr den Geist empfangen? Fragte er. Ihre Antwort lautet: Was meinst du? Den Heiligen Geist? Wir haben noch nie von dem Heiligen Geist gehört. Paulus fragt dann weiter. Er sagt: Wie seid ihr dann getauft worden? Die Antwort lautet: Mit der Taufe des Johannes. Ist sehr merkwürdig. Das war doch bestimmt 20 Jahre, nachdem Jesus auf der Erde war. Und diese Jünger wussten nichts über den Geist, wussten nichts über Themen wie die Inspiration durch den Geist und die Gaben des Geistes. Das war alles unbekannt. Aber nehmen wir an, jemand kommt herein, unterbricht mich und fragt uns: Habt ihr den Geist empfangen? Ist der Heilige Geist die treibende Kraft in eurem Leben? Und was sagt ihr dann? Wenn euch jemand fragt: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Sagen sie dann: Ja, ich glaube schon. Oder: Was meinen sie? Oder: Wie kann ich das eigentlich wissen? Paulus füllte das Wissenslücken dieser 12 Männer. Sie wurden nun getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das Wirken des Geistes wurde deutlich sichtbar. Die 12 Männer sprachen dann in einer wunderbaren Sprache und hatten die Gabe der Prophezie. Sie waren inspiriert und konnten dann andere mit ihrer Botschaft inspirieren. Müssen wir vielleicht mehr über die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben wissen? Müssen wir deutlicher erkennen, dass wir vom Heiligen Geist inspiriert werden können? Wie ich zum Anfang dieser Predigt sagte, gibt es viele Quellen der Inspiration, viele menschliche Quellen, Dinge und Menschen, die uns inspirieren können. Und ja, lass uns vor allem diese menschliche Quelle aufspüren. Aber vor allem sollen wir auch offen sein für die Inspiration, die von oben kommt, durch geistliche Kanäle, durch Gebet, Gespräche mit anderen Gläubigen, durch Lesen der Heiligen Schrift, durch Hören einer Predigt, vielleicht über Zoom, durch Meditation. Aber wieder stelle ich doch noch einmal die Frage: wie können Sie eine Quelle der Inspiration für andere werden? Die Antwort auf diese Frage lautet: indem wir den Geist in unserem Leben zulassen, indem wir uns erlauben, vom Geist angetrieben zu werden. Inspiration ist, wie schon gesagt, etwas, das wir nur schwer definieren können. Aber sie ist doch wichtig. Wir können nicht ohne sie leben. Haben Sie den Geist empfangen? Wurden Sie inspiriert? und sind sie die Inspiration, die anderen brauchen? Ich hoffe und bete, dass Sie diese Frage mit Ja beantworten können.